Liebe Gemeinde, mit diesen mutmachenden Worten aus dem Heidelberger Katechismus möchte ich euch heute zu diesem Gedenkgottesdienst begrüßen. Wir haben uns heute hier versammelt, um an das Leben und Sterben von Jesus von Nazareth zu gedenken, der im Alter von gerade 33 Jahren plötzlich und brutal ermordet wurde. Gott gibt uns unser Leben und Gott nimmt es wieder von uns zurück. Gott vertraut uns unser Leben für eine von ihm bestimmte Spanne an. Vor Gott gedenken wir daran, was das Leben und Sterben von Jesus uns persönlich bedeutet hat. Vor Gott bringen wir die Traurigkeit, die uns erfasst. Vor Gott bringen wir aber auch unsere Gleichgültigkeit, die uns immer wieder überkommt. Und wir bekennen vor Gott unsere Hartherzigkeit. Das tun wir in diesem Gedenkgottesdienst, indem wir auf Gott schauen, seine Nähe suchen, auf sein Wort hören und noch einmal auf das Leben von Jesus zurückblicken. Ich wünsche uns dazu den Trost und den Beistand des Heiligen Geistes. Ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir, dass wir zusammenkommen können, um an das Leben deines Sohnes zu erinnern, dass wir gedenken dürfen, was er für uns getan hat, dass wir an sein Leben denken dürfen, wie er in diese Welt gekommen ist, was er erlebt hat, wie er dem Menschen begegnet ist und wie er gestorben ist. Ich danke dir, dass wir daran denken dürfen, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest, dass du uns anders herausgehen lässt heute, als wir hineingekommen sind, dass du uns berührst, dass du uns eine Gotteserfahrung schenkst, dass du unsere Herzen veränderst und zu dir aufrichtest. So bitte ich dich in deinem Namen um dieses Wunder. Amen. Jeschua ben Josef, auch Jesus von Nazareth genannt, wurde 5 Jahre vor unserer Zeitrechnung circa geboren. In Bethlehem. Zusammen mit seiner Mutter Maria und seinem Stiefvater Josef wuchs Jesus von Nazareth in einem kleinen Dorf namens Nazareth auf. Nazareth liegt in Israel in der Region Galiläa. Jesus war ein besonderes Kind. Seine Mutter behauptet, dass Gott selbst Jesus Vater sei. Maria hatte eine Begegnung mit einem Engel, Ihr Verlobter Josef akzeptierte dies nach einer Begegnung, die er auch mit einem Engel hatte. Er stand zu Maria. Auch die Geburt Jesus war besonders. Maria musste hochschwanger mit Jesus nach Bethlehem zu einer Volkszählung. Maria bekam Jesus in einem Stall. Anstatt ihr Kind in einer Kinderwiege zu legen, legte sie Jesus in eine Futtergrippe. Nach der Geburt Jesu kamen merkwürdige Leute, Hirten, Magier, um Jesus zu begutachten und Jesus anzubeten. Nach 8 Tagen wurde Jesus, wie es jüdischer Brauch war, beschnitten und die Eltern brachten Opfer im Tempel dar. Auch hier kamen wieder Menschen, um Jesus zu sehen. Ein Mann namens Simeon, der ein Versprechen vom Heiligen Geist bekommen hatte, dass er, bevor er stirbt, noch den Messias, den König der Juden, sehen wird, wurde erfüllt. Wir lesen Lukas 2, 29 bis 32, wo Simeon sagt, als er Jesus gesehen hat: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Danach musste Maria und Josef und der junge Jesus nach Ägypten fliehen, weil der König Herodes in seinem Zorn über einen neuen Messias alle männlichen Säuglinge in Bethlehem und Umgebung ermorden ließ. Er hatte von dieser Prophezeiung gehört. Jesus und seine Familie lebten als Flüchtlinge eine Zeit lang in Ägypten. Nachdem König Herodes starb, kamen sie wieder zurück nach Israel und lebten in Nazareth. Viel können wir über Jesus' Kindheit nicht sagen. Jesus wuchs mit seinen Brüdern und Schwestern zusammen in Nazareth auf. Einmal ging Jesus bei einer Pilgerfahrt nach Jerusalem verloren. Er wurde aber im Tempel wiedergefunden. Dort diskutierte der aufgeweckte junge Jesus mit 12 Jahren mit den Theologen. In Nazareth ging Jesus wahrscheinlich auch wie die anderen Jungen in seinem Alter in die Synagoge und lernte dort aus der Tora, dem Wort Gottes, lesen und schreiben. Jesus machte anschließend eine Ausbildung zum Zimmermann im heimischen Betrieb seines Stiefvaters Josef. Jesus war ein guter Junge, der seine Eltern keinen Kummer machten. Er war ein aufgeweckter und wissbegieriger Junge. Es wurde über Jesus gesagt in Lukas 2,51, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Mehr ist über Jesus' Jugend nicht zu berichten. Berichte über Jesus tauchen auf, als er ungefähr so 30 Jahre alt war. Jesus beginnt seine Mission, indem er sich von seinem Cousin Johannes taufen lässt. Bei einer Taufe passierte etwas Merkwürdiges. Der Himmel öffnete sich und so etwas wie eine Taube kam vom Himmel herab auf Jesus. Und eine gewaltige und liebevolle Stimme sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Danach wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, in der er 40 Tage und 40 Nächte fastete und betete. Als Jesus während dieser Zeit fastete und betete, wurde er vom Teufel versucht. Der Teufel versuchte ihn und wollte, dass Jesus ihn anbetet. Und er versprach Jesus, Ruhm und Ehre und Reichtum zu geben. Jesus aber widerstand den Teufel und startete seine Mission, den Menschen von der guten Botschaft vom Reich Gottes zu erzählen. In Markus 1,15 lesen wir, Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Jesus war davon überzeugt, dass Gott sein Königreich aufbauen will. Ein Königreich, das voller Glaube, Liebe und Hoffnung ist. Jesus sah sich als das Licht dieser Welt, das die Menschen aus ihrer Dunkelheit befreit, sie erleuchtet und ihnen den Weg zu Gott bereitet und zeigt. Jesus suchte sich 12 Männer als Nachfolger aus. Zudem folgten Jesus viele weitere Frauen und Männer, die von dem Wesen Jesu und von seiner Lehre angetan waren. Jesus lehrte sie zum Beispiel, dass es im Reich Gottes andere Regeln gibt als in diesem Leben. Zum Beispiel die Feindesliebe, ein Konzept, das so gar nicht in diese damalige Zeit passte. Jeden Tag konnten die Menschen sehen, wie Menschen mit ihren Feinden umgingen. Dass Menschen gefoltert wurden, dass Menschen getötet wurden, dass Menschen ausgestoßen wurden. Die Juden damals sahen die römische Besatzungsmacht als ihre Feinde an. Jesus aber forderte die Juden auf, ihre Feinde, auch die Römer, zu lieben. Wie ernst Jesus diese Worte waren, zeigte er ein paar Jahre später. In Matthäus 5,43 spricht Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für die Gerechten und Ungerechten. Wenn ihr nun die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel ist. Jesus predigte viel und lang. Er hatte viel Liebe zu den Menschen. Er begegnete jedem Menschen mit Barmherzigkeit und Hingabe. Ob Frau, Kind oder Mann, er ging zu den Menschen. Er ging zu den Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen wurden, weil sie nicht gut genug waren, weil sie Sünder waren, Prostituierte, Verräter, Kredithaie, Geizige. Selbst zu den sogenannten Assis ging Jesus, zu den Aussätzigen, zu den Flüchtlingen, zu den Ausländern. Jesus' Motto war, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus war ein friedfertiger Mensch. Jesus tat keiner Fliege was zu Leide. Im Gegenteil, Jesus heilte viele Kranke, trieb Dämonen aus und nahm sich Zeit, den Menschen zuzuhören. Jesus weckte sogar einmal ein paar Menschen von den Toten auf, um den Menschen so einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes zu schenken. Jesus zeigte den Menschen, Zum einen durch sein Leben, wie Gott der Vater wirklich ist. Und zum anderen zeigt Jesus dem Menschen, wie ein Leben mit Gott aussehen kann. Jesus bot den Menschen einen alternativen Lebensstil zu ihrem gewöhnlichen Leben an. Ein Leben voller Liebe, voller Hingabe, voller Glaube, voller Hoffnung. Und Jesus war ein beliebter Mensch. Eigentlich. Denn es gab auch einige, die sich über Jesus ärgerten. Zum Beispiel die religiösen Führer Israels mochten Jesus nicht. Denn er forderte sie heraus und stellte einiges klar, was in ihrer Theologie schiefgelaufen war. Eigentlich war das eine Riesenchance, sich neu zu sortieren und seine Theologie auf die Kette zu kriegen. Aber sie stießen sich an Jesus und sie hörten eigentlich gar nicht richtig zu, was Jesus ihnen zu sagen hatte. Sie sahen nur ihren Stolz und ihre Ehre verletzt. Gott bewahre uns davor, dass uns sowas passiert. Sie wollten es auch nicht wahrhaben, dass Jesus der versprochene Messias ist, obwohl Jesus mit Zeichen und Wundern seinen Dienst tat und auftrat. Ja, er wurde begleitet von den Zeichen und Wundern, die ja in der Bibel vorhergesagt wurden. Zum Beispiel schreibt Matthäus in 8:16-17, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranke. Und so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Das Zeichen des Messias. Doch die religiösen Führer waren voller Hass auf Jesus und beschlossen, Jesus umzubringen. 3 Jahre nach seinem ersten Auftreten setzten sie ihren Plan in die Tat um. Und so verhafteten sie Jesus von Nazareth eines Nachts feige unter Ausschluss der Öffentlichkeit, als das Volk schlief, in einen Park. Jesus hatte es kommen sehen und nahm in dieser Nacht Abschied von seinen Jüngern, indem er mit ihnen das Abendmahl feierte, das letzte Passafest. Und ja, sogar einer seiner Jünger hasste Jesus, Judas Iskariot, und er verkaufte Jesus für 30 Silberstücke, das sind umgerechnet 600 Euro. Dann haben sie Jesus bei einer Nacht- und Nebelaktion gefangen genommen. Sie machten Jesus den Prozess mit falschen Zeugen, mitten in der Nacht. Jesus war staatlicher Willkür ausgesetzt, voller Ungerechtigkeit lief diese Verhandlung ab. Die religiösen Führer setzten sogar damals den römischen Gouverneur Pontius Pilatus unter Druck. Er sollte Jesus kreuzigen lassen. Aber so ganz war der Gouverneur Pontius Pilatus von der Schuld Jesus nicht überzeugt. Pilatus verhörte Jesus und konnte aber keine Schuld an ihm finden. 3-mal beteuerte Pontius Pilatus vor den religiösen Führern und dem Mob, der sich inzwischen versammelt hatte, die Unschuld Jesu. Doch dann ließ er Jesus auspeitschen und demütigen. Und das Auspeitschen war damals so heftig, dass viele Gefangene das Auspeitschen gar nicht überlebt hatten. Doch Jesus überlebte es, denn er war gut in Form, war ein Zimmermann, war harte Arbeit gewöhnt und seine Reisen pflegte er zu Fuß zu unternehmen. Er war sportlich und fit. Und so ließ ihn Pontius Pilatus auspeitschen und die römischen Legionäre trieben ihren Spott mit Jesus. Sie legten ihn einen Mantel auf seinen zerrissenen und geschundenen und blutigen Rücken, machten eine Dornkrone, setzten ihn auf seinen Kopf und sie riefen, es lebe der König der Juden. Wie sarkastisch das ist, denn sie wussten, dass Jesus ja deswegen hingerichtet werden sollte. Und so gedemütigt und geschunden zeigte Pilatus dem Mob Jesu. Vielleicht wären die Leute ja damit zufrieden und würden eventuell von ihren Vorhaben ablassen, Jesus kreuzigen zu lassen. Pilatus sagte, seht, da ist euer König. Doch das Volk schrie, weg mit ihm, lasst ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragt Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihre Forderung nach und befahl, Jesus kreuzigen zu lassen. Und Jesus wurde abgeführt. Hier verleugnet der Mob die Königsherrschaft Gottes. Sie wählten den Kaiser anstatt Gott. Gott ist eigentlich der König der Juden. Eigentlich hassen die Juden den Kaiser und sie lügen. Aber sie sind so voller Hass, dass sie sich sogar mit ihren Feinden verbünden, um Jesus töten zu lassen. Pilatus wusch daraufhin seine Hände symbolisch in Wasser, um seine Unschuld am Tod von Jesu zu zeigen. Danach gab er den Befehl, Jesus kreuzigen zu lassen. Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, wenn jemand gekreuzigt wird. Die Leute damals hatten da kein Problem mit, das zu verstehen, was Kreuzigung eigentlich heißt. Sie kannten den Horror, den das Kreuz ausstrahlt und wofür es steht. Und es gibt wohl kaum eine perversere und beschämende Art, jemanden umzubringen, wie jemanden ans Kreuz zu nageln. Deswegen beschreiben die Jesus-Biografen der Bibel die Kreuzigung nicht. Jeder im Römischen Reich konnte sich was darunter vorstellen. Johannes schreibt einfach in Johannes 19, Vers 17, er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite, Jesus hing in der Mitte. Johannes beschreibt die Kreuzigung nicht, denn dem Menschen war es klar, was das bedeutet. Jesus wurde splitterfasernackt ausgezogen und auf das Holzkreuz gelegt, auf dem schon viele vor ihm gefoltert und gestorben sind. Das Blut, die Tränen, der Schweiß und andere Flüssigkeiten tränkten das Holz. Mit den rostigen Eisennägeln, die schon hunderte oder tausende Mal wiederverwendet wurden, wurde Jesus an den Handgelenken und an den Füßen am Kreuz fixiert. Nackt, dehydriert und voller Schmerzen hing Jesus dann am aufgerichteten Kreuz. Seine Beine zitterten vor Schmerzen und Krämpfen. Er versuchte, sich hochzudrücken, damit er atmen konnte. Und wenn er keine Kraft mehr hatte, sich hochzudrücken, zog ihn sein Körpergewicht wieder runter, sodass er nicht mehr richtig atmen konnte. Wie durch einen nassen Lappen atmen soll es gewesen sein. Seine Lunge füllte sich langsam mit Wasser und Blut. Sein Herz schlug vor Adrenalin und der Dehydration immer schneller. Jeder konnte seine Blöße sehen. Die Leute machten sich lustig über Jesus. Matthäus 27, Vers 39. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Es kam nicht selten vor, dass die Gekreuzigten sich mit Flüchen und Beschimpfungen gegen die Menschenmenge wehrten. Es wird auch berichtet, dass die Gekreuzigten versucht haben, auf ihre Spötter zu pinkeln. Doch was tat Jesus? Jesus zeigt am Kreuz, was die Feindesliebe bis zur letzten Konsequenz bedeutet. Kein böses Wort kam von seinen Lippen. Keine Flüche, nur Liebe. Worte der Vergebung, Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Worte der Hoffnung, Lukas 23, 42. Der eine Schächer am Kreuz sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sprach Worte der Verantwortung. Johannes 19, 25. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist dein Sohn. Ja, selbst am Kreuz nahm Jesus unter Schmerzen Verantwortung für seine Lieben. Jesus sprach Worte der Gottesferne. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Moment trug Jesus die Sünde der Welt auf seinen Schultern. Das erste Mal erlebte Jesus die Gottesverlassenheit, die für uns so normal erscheint. Jesus trug den Zorn Gottes, das Gericht für unsere Rebellion gegen Gott und zugleich den Hass der Menschen auf seinen Schultern. Denn jeder Mensch ist durch seine Schuld und seine Rebellion gegen Gott von ihm getrennt. Wir sind von Gott getrennt, weil wir uns im Misstrauen Gott gegenüber abgewandt haben. So lesen wir es schon im ersten Buch Mose über den Garten Eden. Und der Garten Eden wiederholt sich täglich: Wir Menschen wollen keinen Gott, sondern wir wollen eigentlich selbst Gott sein. Den Versuch der Menschen, Gott zu werden oder wie Gott zu sein, beantwortet Gott mit der Menschwerdung Jesus. Gott lebt das Leben eines Menschen und tut ganz den Willen Gottes, so wie es sein sollte. Dabei trifft ihn der Hass der Menschen, weil er ein Leben nach Gottes Willen lebt. Und am Kreuz nimmt Jesus als wahrer Mensch, obwohl er ohne Sünde ist, stellvertretend die ganze Sünde der Menschheit auf sich. So lesen wir in 2. Korinther 5, 21. Denn der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und als wahrer Gott nimmt Jesus den Zorn Gottes auf sich. Jesus geht als Gott stellvertretend durch das Gericht des Todes. Am Kreuz treffen sich der Hass der Menschen und der Zorn Gottes. Das Gericht, das eigentlich uns gilt, trägt er selbst. Das alles liegt auf diesen Jesus am Kreuz. Jesus, der so voller Liebe ist, der einzige Mensch auf diesem Globus, der jemals gelebt hat, der den Hass der Menschen und das Gericht Gottes nicht verdient hat. Jesus trifft am Kreuz der Zorn Gottes und der Hass der Menschen. Aber Jesus lässt weder Gott noch den Menschen los. So wird er zum Mittler. Er will lieber von den Menschen vernichtet werden, als sich vom Gott zu trennen. Und er will sich lieber von Gott verflucht wissen und zerschlagen werden, als uns Menschen loszulassen. Aber das bedeutet nichts anderes, als dass der heilige Gott in seiner Liebe seinen Zorn gegen sich selbst wendet. Und das Gericht findet statt. Gott selber trägt das Gericht. Gott selber vollstreckt das Gericht, das uns allen gilt, an sich selbst. Damit wir nicht ins Gericht kommen müssen. Und deswegen ruft Gott dich auch zur Umkehr auf den Wegen, die du vielleicht gehst, ganz ohne Gott. Und er ruft dich zur Umkehr auf, dass du dich aufmachst, Gott zu suchen, zu Gott zu kommen, im Glauben an Jesus Christus, dass er deine Sünden vollkommen am Kreuz getragen hat und dass sein Blut vollkommen ausgereicht hat, um dich freizukaufen, um für deine Schuld und Sünde zu bezahlen, damit du lebst. Und das ist das Erbe Jesu Christi. Ewiges Leben. Ein leeres Grab, wo das Leben im Grab beginnt. Ich bete mit uns. Lieber Jesus, ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir, dass du ja das Leben gelebt hast, ja, was wir nicht leben konnten. Und dass du den Tod gestorben bist, den wir eigentlich verdient hätten. Und es ist so unbegreiflich, was du alles am Kreuz vollbracht hast. Es ist kaum vorstellbar für unsere menschlichen Gehirne zu verstehen, dass du stellvertretend für uns gelitten hast, dass du ja das am Kreuz wurdest, was ich bin, was wir sind. Und dass keine Schuld und keine Sünde zu groß sind, die du nicht vergeben könntest, weil du sie getragen hast. Und ich danke dir, dass ja, wir im Glauben einfach das annehmen dürfen, dass du ja für uns gestorben bist, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast. dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, wenn wir dir vertrauen. Und so bitte ich dich, dass du Glauben wächst, dort, wo noch kein Glaube ist. Ich bitte dich, dass du Glauben stärkst, dort, wo der Glauben schwach ist. Und ich bitte dich, dass du ja, den Menschen, die immer noch ja, von Schuld und Sünde erdrückt werden, dass du sie befreist, dass sie vielleicht heute nochmal neu verstehen und spätestens am Sonntag, dass du alle Schuld und alle Sünde getragen hast und dass wir eine neue Kreaturen sind, neue Menschen und dass wir in großer Freiheit leben dürfen, dir zu dienen und dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Und so danke ich dir für das, ja, was du getan hast am Kreuz für mich und für uns. Amen.